Allah subhanahu wa ta'ala erhört das Gebet jeder Person, die sich zu ihm aufrichtig zuwendet. Und auch hier haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, dass Allah azza wa jal, sogar wenn man ihn dringend braucht in einer Situation, das Gebet nicht nur erhört, sondern auch sofort erhört. Allah sagte, فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. Und im Arabischen, der erste Buchstabe ist Fa. Es ist ein einziger Buchstabe. Und dieses Fa bedeutet, dass diese Erhörung sofort geschehen ist. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. Das ist genauso, als Musa a.s. einen Menschen getötet hatte, wie es in Surat al-Qasas und anderswo heißt im Koran al-Karim, als Musa a.s. einen Menschen getötet hatte, sagte Rabbi ghafir li, das heißt, oh mein Herr, verzeih mir, daraufhin sagte Allah, fa ghafara lah. Fa ghafara lah heißt, sofort hat Allah ihm dann vergeben. Sofort, daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm sofort vergeben. Und auch in diesem Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet sofort erhört. Natürlich Allah azza wa jal erhört das Bittgebet, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. Und wenn sie nicht erfüllt sind, macht er subhanahu wa ta'ala, was er will. Aber in diesem Fall waren die Bedingungen erfüllt und, was auch wichtig ist, selbst wenn alle Bedingungen erfüllt sind eines Bittgebetes, so erhört Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet, wann er will, liebe Geschwister, wann er will. Und Allah azza wa jal erhört das Bittgebet so, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah wollte, hätte er seinen Propheten auch beschützen können, nicht nur vor der List der Frauen, sondern auch vor der List, sondern auch vor dem Gefängnis, vor der Ausgangssperre. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Bittgebet erhört und er hat ihm das gegeben, was für Yusuf alayhi salatu wasalam offensichtlich am besten gewesen ist. Er sagte, da erhörte ihn sein Herr und wendete, und natürlich ist hier mit Herr Allah subhanahu wa ta'ala gemeint, und denn in einer anderen Stelle wussten wir, haben wir erfahren, dass mit Herr auch andere Leute gemeint sein können, wie zum Beispiel in dieser Sura, auch der König selbst wurde auch hier mit Herr übersetzt, auf Arabisch Rabb. Und hier ist aber hiermit natürlich Allah subhanahu wa ta'ala gemeint, weil die Bittgebete nur an Allah azza wa jal gerichtet werden dürfen. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wenn wir über die Namen Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, so heißt es im Arabischen As-Sami'ul 'Alim. Und wenn wir im Deutschen lesen, der Allhörer und Allwissende, sollen wir wissen, dass dies nur eine ungefähre Übersetzung der Bedeutung dieses Namens ist. Denn einen Namen grundsätzlich kann man nicht übersetzen. Wenn du auf Arabisch Abdullah heißt, wirst du nicht, wenn jemand dich fragt auf Deutsch, wie heißt du, wirst du nicht sagen, Diener Allahs. Sondern du wirst auch sagen, ich heiße Abdullah. Und Allah Azza wa Jal hat sich As-Sami' und Al-Alim genannt. Das sind zweifellos gehören diese zu seinen schönsten Namen. Aber trotzdem, wir übersetzen das, damit die Bedeutung näher kommt. Und eigentlich im Arabischen steht nicht Allhörend, sondern steht einfach, er ist der Hörende und der Sehende. Der Hörende und der Sehende. Und beides ist unproblematisch, das so zu übersetzen, ob wir jetzt sagen, er ist der Hörende oder der Sehende. Warum hat man versucht, oder warum hat man offensichtlich geschrieben, der Allhörende, Allsehende? Weil wir dadurch erklären wollen, beim Übersetzen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist hörend und sehend, hier ist hörend und wissend, ja. Selbst wenn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala hörend und wissend ist, doch ist sein Hören und sein Wissen nicht gleich dem Hören und Wissen eines Menschen. Und deswegen haben wir beim Übersetzen sehr oft das Wort Al hinzugefügt, um einen Unterschied zu machen. Aber deswegen habe ich gesagt, ungefähre Übersetzung, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist der Hörende. Okay, ist das der einzige Unterschied, dass er subhanahu wa ta'ala hört, dass er alles hört? Und der Mensch eben nicht alles hört? Nein. Zweifellos unterscheidet sich das Hören Allah subhanahu wa ta'ala auch in vielen anderen Aspekten vom Hören des Menschen. Zum Beispiel dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala erhört und sein Hören wird nicht besser wie ein Mensch, der aufwächst. Oder Allah subhanahu wa ta'ala, sein Hören wird nicht schlechter wie ein Mensch, der älter wird. Und Allahs Hören wird auch nicht beeinträchtigt durch Krankheit oder ähnliches. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht krank. Insofern, es gibt viele Aspekte, Allah subhanahu wa ta'ala war schon immer hörend. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird auch immer hörend bleiben. Der Mensch war nicht immer hörend, sondern Allah hat ihn hörend gemacht, nachdem er ihn erschaffen hat. Und der Mensch wird eines Tages aufhören zu hören, und zwar spätestens dann, wenn er gestorben ist. Insofern, liebe Geschwister, gibt es viele Unterschiede zwischen dem Hören Allahs und dem Hören seiner Geschöpfe. Aber, das ist nur am Rande erwähnt, es macht Sinn, das immer wieder zu erwähnen, aber wir von Ahl Sunnah wal Jama'ah, wir als die sunnitische Glaubensgemeinschaft, die Gemeinschaft, die errettete Gemeinschaft sein wird, und damit meine ich natürlich nicht uns als Personen, denn Allahu A'lam, wie wir am Ende enden werden, sondern damit meine ich, theoretisch gesehen, wenn man sich zu dieser Gemeinschaft zählt und dieser Gemeinschaft anhängt und diesem Glauben stirbt, so glauben wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich As-Sami'ul Alim nennt, der Allhörende und der Allwissende, dass sich daraus auch das ergibt, was man aus diesem Namen versteht. Das heißt, wenn Allah sagt, er ist der Hörende, dann glauben wir auch, dass er tatsächlich hören kann. Und wenn er sagt, dass er der Wissende ist, dann glauben wir auch tatsächlich, dass er Wissen hat. Und das ist eine Sache, die für jeden Muslim normalerweise selbstverständlich ist, aber auf die man in den Aqidah-Unterrichten separat hinweist, weil es eben eine Gruppe von Menschen im Laufe der Zeit gegeben hat, die solche Sachen geleugnet haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür bewahren, dass wir irgendetwas von dem leugnen, was Allah herabgesandt hat im Koran, im Karim oder seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegeben hat. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er ist der Allhörende, der Allwissende, natürlich diese Namen sind immer passend und gewählt, und wenn man diese Weisheiten kennt, warum dieser Name an dieser Stelle erwähnt worden ist, beziehungsweise warum dieser Name wahrscheinlich an dieser Stelle erwähnt worden ist, dann hilft es einem beim Auswendiglernen, denn das ist eine bekannte Fehlerquelle am Ende der Ayat, dass man die Namen Allahs miteinander mit anderen Namen Allah subhanahu wa ta'ala verwechselt. Ja? Aber er ist ja der Allhörende, das passt wunderbar, weil er hat das Bittgebet gesprochen. Deswegen passt es, dass er hier der Allhörende sich nennt und nicht zum Beispiel derjenige, der alle Sünden vergibt. Und er ist der Allwissende, das heißt, er ist der Allhörende für jeden Menschen, der zu ihm betet. Er hört jeden, der zu ihm betet. Und er ist der Allwissende, weil er über seine gute Absicht, die Absicht von Yusuf a.s. Bescheid weiß und über das Problem eines jeden Da'i. Und das Problem eines jeden Da'i. Ein Da'i ist jemand, der Dua macht. Im Gegensatz zum Da'iyah, das ist derjenige, der Da'wa macht. Hierauf erschien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen gesehen hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Hierauf, das heißt, nachdem Yusuf a.s. nachdem dieses Ereignis sich abgespielt hat, erschien es ihnen, das heißt offensichtlich dem König und seinen Leuten, angebracht, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld, steht hier in Klammern, weil das ist, gehört zum Tafsir, das gehört nicht zum ursprünglichen Text dazu, deswegen wird das auch nicht in jeder Ausgabe, in jeder Übersetzung so vorhanden sein. Hierauf erschien es ihnen, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten. Was waren die Zeichen seiner Unschuld? Die Zeichen seiner Unschuld, sie waren jetzt mehrfach, aber das Deutlichste ist, sie hat zugegeben. Was willst du mehr als ein Geständnis, ein Iqrar? Das nennt man auf Arabisch Sayyidul Adilla, das heißt der stärkste Beweis. Das ist grundsätzlich der stärkste Beweis, denn keine Person, die im Besitz ihrer geistigen Kräfte ist, wird normalerweise gegen sich selbst aussagen, wenn das zu ihrem eigenen Schaden ist. Nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, erschien es ihnen für angebracht, Yusuf a.s. für gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Warum? Weil Das Gerede war groß und die gerüchte Köche sie kocht. Und das Beste, sie waren der Meinung, dass das Beste war, um dieses Gerede zu unterbinden und diesem Gerede ein Ende zu setzen, dass Yusuf a.s. für unbestimmte Zeit ins Gefängnis gesteckt wird. Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie sahen in ihm den Ursprung. Sie sahen in ihm den Ursprung. Und manchmal trifft es eben auch diejenigen Menschen, die eigentlich gar nichts dafür können. Aber Allah subhanahu wa ta'ala plante etwas Besseres und Gutes für Yusuf a.s., besser als man gedacht hatte. Also normalerweise, dass ein Prophet ins Gefängnis gesteckt wird, das ist zweifellos eine große Ungerechtigkeit. Daran besteht gar kein Zweifel. Aber im Plan Allahs subhanahu wa ta'ala war dies ein Plan, den keiner durchschaut hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern gilt immer wieder dieser Grundsatz, die Geschwister, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Es mag sein, dass ihr etwas verabscheut, obwohl es besser für euch ist. Deswegen, ein Gläubiger sollte sich immer wieder daran erinnern und seinen Bruder und seine Schwester immer wieder daran erinnern. Wenn ihm etwas Schlechtes passiert, erinnere ihn daran, dass diese schlechte Sache, sie mag den Anschein haben, dass sie schlecht ist. Aber es kann sein, dass sie sich als etwas Gutes entpuppt und im Nachhinein wirst du Allah dafür dankbar sein, dass er diese Prüfung dir gegeben hat. Unser Problem ist nur, dass manchmal der Iman ist nicht stark genug, dass wir das verstehen. Und manchmal auch leider erinnert einen keiner daran. Deswegen, es gibt nichts Besseres, als dass man sich beschäftigt mit dem Koran al-Karim, wo solche Sachen immer wieder und immer wieder erzählt werden. Hierauf erschien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, und wo sie wussten, dass er unschuldig war. Er war nicht der Grund, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Die gewisse Zeit, darüber gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten und den Tafsir-Gelehrten, und zusammengefasst, niemand weiß, wie lange die Zeit war, die Yusuf a.s. zu einem Gefängnis erbracht hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, es bringt nichts, dass wir eine bestimmte Zahl nennen, denn solange wir hier nichts über den Propheten sallallahu alaihi wasallam Authentisches haben, spielt es keine Rolle, und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns darüber nicht berichtet, was bedeutet, dass es auch nicht für uns relevant ist. Aber wir zweifeln nicht daran, dass es eine lange Zeit gewesen sein muss, die Yusuf a.s. Verbracht hat im Gefängnis. Denn, wenn wir in der 50. Ayah nachschauen, später hat der König seinen Gesandten zu Yusuf geschickt, um ihn freizulassen. Und Yusuf a.s. hat es abgelehnt, beziehungsweise er hat gesagt, sinngemäß, ich werde das Gefängnis nur unter einer Bedingung verlassen. Und deswegen sagte, und in diesem Zusammenhang sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich, sinngemäß sagt er, wenn ich an Yusufs Stelle gewesen wäre, wäre ich dem Aufruf des Gesandten gefolgt. Wäre ich dem Aufruf sein. Und das bedeutet was? Das bedeutet, dass es eine sehr lange Zeit gewesen sein muss, die Yusuf a.s. im Gefängnis verbracht hat, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. In der 36. Ayah heißt, mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis. Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein pressen oder auspressen. Der andere sagte, ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Tu uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Yusuf a.s. ging ins Gefängnis und mit ihm zwei weitere Burschen, Knaben, junge Männer. Qatada rahimahullah sagte, kana ahaduhuma khabbaz al-malik ala ta'amihi wa kana al-akharu saqiyahu ala sharabihi. Das heißt, sinngemäß, Qatada rahimahullah sagte, einer von ihnen beide war der Brotbäcker des Königs und der andere war derjenige, der ihm den Wein immer einschenkte. Und das ist eine Information nebenbei, wo wir wieder merken, nicht jede weitere Erläuterung ist relevant, wenn wir verstehen wollen, was Allah Azza wa Jal uns letztendlich sagen will. Denn wer diese zwei Personen waren, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wenn es wichtig gewesen wäre, hätten uns Allah das uns mitgeteilt, subhanahu wa ta'ala. Und es gibt auch verschiedene unauthentische Daif-Überlieferungen, in denen der Grund ihres Einsperrens erwähnt wird. Auch hier können wir uns vorstellen, dass es keine große Rolle spielt, warum die anderen beiden mit ihm eingesperrt worden waren. Und es wird erzählt, dass sie versucht haben, den König zu vergiften, und Allah weiß am besten Bescheid. Und auch wird erzählt, auch wie gesagt über unauthentischen Überlieferungen, wird erzählt, dass sie das, was sie Yusuf hier erzählt haben, erfunden haben. Aber all diese Sachen verwerfen wir, und wir glauben an das, und wir gehen davon aus, was Allah Azza wa Jal uns in dieser Ayah gesagt hat. So ist es, wie es dort geschrieben steht. Und zwar heißt es dort, es geht darum, nachdem diese beiden Burschen mit Yusuf ins Gefängnis gekommen waren, hat offensichtlich Yusuf a.s. seine Zeit genutzt im Gefängnis. Wie wir vorhin gesagt haben, der gläubige Mensch ist wie eine Person, ist wie ein Soldat, den du in der Armee überall aufstellen kannst. An der vordersten Front, hinten, der Mitte, vorne, rechts. Egal wohin du ihn aufstellst, er ist nützlich. Und so ist der gläubige Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam, auch im Gefängnis hat er die Zeit genutzt, um andere Menschen vom Islam zu unterrichten. Denn, vergesst nicht, die Leute um ihn herum waren keine Muslime. Die Leute waren offensichtlich Götzendiener. Und deswegen heißt es in einer anderen Ayah, Dinil Malik, das heißt die Religion des Königs. Um einen Unterschied zu machen zwischen der Religion von Yusuf und der Religion des Königs. Deswegen, Yusuf nutzte diese Gunst der Stunde aus. Und in dieser Zeit, liebe Geschwister, hat Yusuf a.s. offensichtlich auch die Leute zum Islam eingeladen, im Gefängnis. Was auch logisch ist. Wenn unser einer solche Sachen ausnutzen würde, dann was meint ihr die Propheten, deren Aufgabe es ist, die Menschen zum rechten Weg zu leiten. Und während der Da'wah, während des Einladens zum Islam, hat Yusuf ihnen offensichtlich erzählt von seiner Gabe, und zwar der Gabe, Träume deuten zu können. Und ihr wisst, dass die Träume, die Allah subhanahu wa ta'ala, oder die Träume, die ein Mensch in seinem Schlaf sieht, manche davon sind von Allah subhanahu wa ta'ala, und andere davon sind vom Shaitan. Und die dritte Art davon sind einfach wie eine Art Selbstgespräche, die man während seinem Schlaf führt. Und interessant sind natürlich diejenigen Träume, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen eingibt, weil dies wie eine Art, oder dies ist ein Teil des Prophetentums. Das ist ein Teil des Prophetentums, wie es im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt. Das heißt nicht, dass diese Person ein Prophet ist, sondern gemeint ist, der Vergleich, dass ein Prophet bekommt verschiedene Arten von Eingebungen, verschiedene Arten von Wahi, und eine Art davon ist die Art, dass ihm im Traum etwas eingegeben wird. Und es ist eine Sache, die mutawatir ist natürlich unter den Muslimen, dass es Träume gibt, die entweder genau sich so verwirklichen, wie sie gesehen worden sind, oder dass es Träume gibt, die einer Deutung bedürfen. Das heißt, sie müssen erklärt werden, weil sie zum Beispiel symbolische Elemente beinhalten, die einer Bedeutung bedürfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung, diejenigen Menschen von euch, die die klarsten und wahrsten Träume sehen, sind diejenigen, die beim Reden immer die Wahrheit am meisten sagen. Das heißt, diejenigen, die am wahrhaftigsten im Sprechen sind, sind auch diejenigen, die die wahrhaftigsten Träume sehen. Und Yusuf a.s., er gehörte zu den Auserwählten, denen Allah subhanahu wa ta'ala die Deutung der Träume gelehrt hat. Und die Leute im Gefängnis erzählten ihm dann zwei Träume, die zwei Leute. Es heißt, wie gesagt, in unauthentischen Überlieferungen, dass sie ihn auf die Probe stellen wollten, aber das ist für uns nicht relevant, denn offensichtlich haben sie tatsächlich diese zwei Träume gesehen. Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen, inni arani A'asiru khamra. Im Arabischen das Wort Khamr bedeutet nach manchen Arabern oder besser gesagt nach manchen Koranauslegern gemeint ist hier mit Trauben. Und sie sagen, dass Khamr auch für Trauben verwendet wird. Das heißt also Trauben auspressen, aus denen dann Wein gemacht wird. Und andere sagen, dass nein, hiermit ist Khamr gemeint, aber der Khamr ist der Wein gemeint. Khamr heißt Wein im Arabischen ursprünglich. Und sie sagen, dass hiermit tatsächlich der Wein gemeint ist, aber in Wirklichkeit presst man natürlich nicht den Wein aus, sondern presst die Trauben aus. Und trotzdem wurde anstatt der Trauben der Wein erwähnt, in Bezug auf das, was letztendlich das Ergebnis sein wird. Ja? Und das ist eine sprachliche Methode, die hier zum Ausdruck gekommen ist. Er sagte, ich sah mich Wein auspressen, das war der Traum der ersten Person, was sie gesehen hat. Und der Traum der zweiten Person, er sagte, ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Tue uns die Deutung hiervon kund, wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Die Gutestuenden auf Arabisch, Al-Muhsinin. Al-Muhsinin ist der Plural von Muhsin. Und das ist das gleiche Wort, wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr kennt den Hadith, wo der Jibril alaihi salatu wasallam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, der gestand als Menschen und ihm drei Fragen gestellt haben. Was ist der Islam, was ist der Iman und was ist der Ihsan? Und Ihsan bedeutet, sprachlich gesehen, etwas auf die beste Art und Weise zu machen. Etwas gut machen. Und sie bezeugen, diese Nichtmuslime, sie bezeugen für Yusuf, dass er zu den Gutestuenden gehört. Und ihr wisst, wenn der Feind selbst bezeugt, dann natürlich ist das Zeugnis in diesem Fall sehr aussagekräftig. Denn der Feind normalerweise sagt gegen einen aus und sagt nicht für einen aus. Wenn der Feind für einen aussagt, dann ist es ein gutes Zeugnis. Sie sagen, wir sind der Meinung, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Und das weist auch deutlich darauf in die Bücher, dass Yusuf a.s. die Zeit ausgenutzt hat im Gefängnis. Und dass er gut war in jeglicher Hinsicht. Es gibt verschiedene Interpretationen, was er gemacht hat oder was hier mit dem Ihsan gemeint sein soll von Yusuf a.s. Und in Wirklichkeit ist es so, wie Imam al-Tabari sagte, rahimahullah ta'ala, dass jegliche Form des Gutes Tuenden hiermit gemeint ist. Alle Formen des Guten, was du dir vorstellen kannst, was ein Mensch in dieser Situation machen kann, im Gefängnis, vielleicht jahrelang, Allahu A'lam, wie lange er gewesen ist, das hat Yusuf a.s. gemacht. Stell dir vor, gut in Bezug auf das Wissen war er, dass er gelehrt hat, dass er nach seinem Wissen gehandelt hat, dass er die anderen Gefängnisinsassen getröstet hat, dass er in seinem Gefängnis, obwohl er eingesperrt war, und obwohl sein Herr derjenige ist, der ihm dieses Gebet erhört hat, hat er trotzdem weiterhin gebetet und die Hoffnung nicht aufgegeben. Und die Leute sehen das natürlich, dass er betet. Wenn er bei Nacht betet, bei Tag betet, wenn er Bittgebete spricht oder wenn er sogar die Kranken unter den Gefängnisinsassen gepflegt hat. Sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagten sie ihnen, wir bezeugen, wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte, Yusuf a.s., es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Kurz bleiben wir bei diesem Teil des Satzes stehen und der Eier stehen. In dieser Eier, liebe Geschwister, geht es nicht um die Deutung des Traumes. Die Deutung des Traumes kommt ein paar Eier später. Sondern hier an dieser Stelle geht es um eine Art Vorwort. Und das ist auch die Weisheit von Yusuf gewesen, a.s. Denn ihm wird eine Frage gestellt und sie sehnen sich nach der Antwort von ihm, aber statt dass er, a.s., ihnen direkt die Antwort gibt, was dieser Traum für sie bedeutet, hat er erst einmal die Gunst der Stunde genutzt, um sie wieder zum Islam einzuladen. Um mit ihnen wieder Da'wah zu machen. Und er erwähnte wieder eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein Teil des Wissens über das Verborgene gegeben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah ist der Wisser des Verborgenen. Allah kennt die Verborgenen, al-Ghayb, alles, was man nicht sehen kann. Die Zukunft und alles, was dazu gehört. Die Welt der Engel, die Welt der Jinn und alles. عَالِمُ الْغَيْبِ. Deswegen, Allah sagte, فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ أَحَدًا. Das heißt, er gewährt niemandem zu seiner verborgenen Welt, zu seinem Ghaib Einblick. إِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ. Das heißt, außer für diejenigen unter den Gesandten, für die er will. Und so gehörte Yusuf offensichtlich zu den Gesandten, denen er einen Teil des Verborgenen mitgeteilt hat. طيب, jetzt könnte jemand sagen, ist das kein Widerspruch zu der Ayah im Koran al-Karim, wo Allah sagte, قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Ist es kein Widerspruch zu sagen, ist es kein Widerspruch zu der Ayah, wo Allah sagte, sprich, niemand kennt das Verborgene in den Himmel und auf der Erde außer Allah. Und die Antwort lautet, nein, das ist kein Widerspruch, weil die Ayah, die wir zuerst gesagt haben, إِلَّا مَنْ يَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ, hat ja die Gesandten ausgenommen, zum einen, und zum anderen geht es in der Ayah um das gesamte Wissen über das Verborgene. Und dieses Wissen über das Verborgene, das kennt gesamt niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala, und einen Teil davon kennt auch nur die Gesandten und die Propheten, denen Allah subhanahu wa ta'ala das eingegeben hat, damit nicht jemand, der kein Gesandter und kein Prophet ist, behauptet, er würde etwas vom Verborgenen kennen. Und dieses Verborgene, was Allah Yusuf gegeben hat, war, dass, sie wissen, im Gefängnis, von Zeit zu Zeit wird ihnen Essen gebracht, und Yusuf hat ihnen mitgeteilt, bevor Essen zu ihnen gebracht wurde, dass zu ihnen Essen gebracht wird und welche Speise sie diesmal bekommen werden. Und das sind alles Beweise, klare Beweise für sein Prophetentum. Und das ist übrigens auch einem anderen Propheten im Koran al-Karim widerfahren oder gegeben worden, und zwar dem Propheten Jesus a.s. Und zwar lesen wir es in Surat al-Imran in der 49. Ayah, in der 56. Seite in der Ausgabe von Medina. Er sagte, es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist es. Und jetzt nutzt er die Da'wah aus. Jetzt macht er Da'wah mit ihnen. Er lädt sie erstens zum Islam ein. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Das ist also keine Astrologie und das ist keine Wahrsagerei, sondern das ist wirkliches Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben. Und er hat sie auch nicht angegriffen und gesagt, ich habe euer Glaubensbekenntnis verlassen. Versteht ihr? Weil wenn er das sagen würde, dann hätte sofort eine Kluft aufgebaut zwischen sich und ihnen. Sondern er sagt, ich habe das Glaubensbekenntnis von Leuten verlassen, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die sie das Jenseits verleugnen, die nicht also an den Tag der Auferstehung glauben. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, Ishaq und Jakob gefolgt. Und er nannte sie Väter, weil im Arabischen nennt man den Großvater auch einen Vater. Und sogar im Deutschen heißt es die Väter, gemeint sind die Vorväter, und sie alle heißen Väter, ob das eine Silbe hat, Vorsilbe hat oder keine Vorsilbe hat. Väter, Großväter, Vorväter, das sind alles Väter. Ibrahim, Ishaq und Jakob. Ihr könnt euch daran erinnern, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat über Yusuf, er ist ein Edler, Sohn eines Edlen, nämlich Jakob, Sohn eines Edlen, nämlich Ishaq, und wiederum Sohn eines Edlen namens Ibrahim. Warum hat er seinen Vater nicht mehr erwähnt? Weil sein Vater, war ein Muschrik, der Vater von Ibrahim. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, Ishaq und Jakob gefolgt, und es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Also, ich bin dem Glaubensbekenntnis, das heißt der Religion meiner Väter Ibrahim, Ishaq und Jakob, auf Deutsch Abraham, Isaac und Jakob gefolgt. Und diese, an dieser Stelle können wir einen Nutzen sehen, auch für die Da'wah, wenn sie geht mit dem Volk der Schrift, das heißt mit den Juden und den Christen. Warum? Weil die Erwähnung solcher Propheten betont die Gemeinsamkeit zwischen dir und ihnen. Und die Gemeinsamkeit zu betonen zwischen dir und derjenigen Person, die du zum Islam einlädst, ist der Manhaj des Quran al-Karim an mehr als einer Stelle. Und der Nutzen darin ist zweifellos derjenige, dass Ibrahim, Ishaq und Jakob und auch Yusuf, mit Sicherheit kannten sie nichts von der Dreifaltigkeit. Und deswegen waren sie Muwahidun. Das heißt, sie waren Leute, die nach dem Tawhid gelebt haben. Also, wir einigen uns auf Prophetennamen, über die wir uns schon einig sind. Und wir folgen einfach ihrem Glauben. Und dann sind wir zweifellos rechtgeleitet. Das gleiche kann man auch mit den Juden machen, weil Musa a.s. erst später kam. Später, nach diesen drei oder vier Propheten. Und deswegen, wenn man sich uneinig ist, dann schaut man einfach danach, wo man sich schon einig ist. Und siehe da, man findet, sie waren gottergebene muslimische Menschen. Und so wissen wir, dass der Tawhid die wahre Religion ist. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das heißt, es steht nicht uns Propheten zu, Allah etwas beizugesellen, Allah gegenüber Schirk zu betreiben. Und Schirk bedeutet, dass man Allah etwas beiseite stellt. Dass man eine der Rechte Allah subhanahu wa ta'ala einem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt. Und das ist die größte Sünde, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn Allah azza wa jal, er ist derjenige, der dich erschaffen hat. Und dann gehört es mit Sicherheit nicht zur Dankbarkeit, dass du ihm gegenüber undankbar bist. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns, Propheten also, und gegen die Menschen allgemein. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. Das heißt, die meisten Menschen sind nicht dankbar, indem sie Allah alleine jede Gunsterweisung zuschreiben, wie zum Beispiel die Rechtleitung, den Islam, den Tawhid oder in Bezug auf Yusuf das Prophetentum. Und die meisten Menschen sind Allah gegenüber nicht dankbar, indem sie den Tawhid umsetzen. Das heißt, die Dankbarkeit in erster Linie Allah gegenüber ist, dass man ihn alleine anbetet und ihm nicht beigesellt. Aus diesen Ayat, liebe Geschwister, lernen wir vieles, unter anderem folgende vier Punkte. Erstens, dass es wahre Träume gibt und dass es Leute gibt, die auch diese Träume deuten können, gemäß den Regeln aus dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass manche Träume von Allah subhanahu wa ta'ala stammen. Zweitens, Allah prüft subhanahu wa ta'ala seine Awliya. Allah subhanahu wa ta'ala prüft diejenigen, die ihm nahestehen, und gerade diejenigen, die nahestehen. Denn Allah prüft jeden Menschen, aber besonders hart trifft die Prüfung die Allahs Nahestehenden. Also stell dir vor, wenn möge Allah uns davor bewahren und jedes Übel von uns beseitigen, aber wenn dir so etwas passieren würde, so wie Yusuf passiert worden ist, ins Gefängnis gesteckt worden ist, so wisse, dass du nicht besser bist als Yusuf a.s. und Allah hat seinen eigenen Propheten, den er mit Sicherheit liebt, nicht vor dieser schweren Prüfung bewahrt, sondern er hat ihm diese Prüfung auferlegt, damit er ja gerade an Rangstufen aufsteigt. Und wir lernen, liebe Geschwister, drittens, dass wir die Situationen in unserem Leben ausnutzen sollen, um andere Menschen zum Islam einzuladen. Gerade wenn eine Person dich braucht, und das bedeutet, dass sie gerade sich dir zugeneigt fühlt und dass sie jetzt in dieser Situation von dir alles akzeptiert. Und deswegen sollst du die Situation zweifellos ausnutzen, weil sie jetzt gerade ein offenes Ohr für dich hat. Und wir lernen als viertes und letztes, dass der Glaube eines Menschen niemals vollkommen sein wird. Das heißt, der Tawhid eines Menschen wird niemals vollkommen sein, bis er sich nicht auch losspricht von allem, was diesen Tauhid widerspricht. Und hier ist die Lossprechung von jeglicher Art von Ashirk Allah gegenüber gemeint. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen und Aussagen und Taten vor dem Schirk bewahren, denn derjenige, der stirbt, während er Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellt, wird das Paradies betreten, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm abrechnet. Das heißt, Allah wird ihm dann auch zweifellos alle anderen Sünden vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segne für eure Anwesenheit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.